Meine Freunde und Geschwister, ihr Heiligen und Geliebten und Auserwählten Gottes, lasst mich zu dem verlesenen Epheser-Abschnitt, einem der gefülltesten Worte Heiliger Schrift, die entsprechende Kolosserstelle lesen. Während der Epheserbrief gewissermaßen von unten nach oben schaut, schaut der Kolosserbrief von oben nach unten. Wir werden uns über vieles klar, was der Christus Gottes in sich selber ist, während wir im Epheserbrief lesen, was er für uns ist. Lasst mich also lesen aus Kolosser Kapitel 1, Vers 12 bis 20. Eine gewaltige Christophanie, eine Christusdarstellung, ein leuchtendes Christusbild, durch den Heiligen Geist niedergeschrieben. Ich lese nach dem Elberfelder Text, wo es heißt: Dank saget mit Freuden dem Vater, der uns fähig gemacht hat zum Anteil am Erbe der Heiligen im Lichte, der uns herausgerissen hat aus der Vollmacht der Finsternis und versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe, in welchem wir den Loskauf haben, das Losgelassensein von Sünden. Das sind fünf Stücke, die uns sagen, was wir haben, was wir besitzen, was wir real und wesentlich als Eigentum in uns tragen. Und jetzt kommen zehn Stücke, die uns sagen, was Christus in sich selber ist. Welcher ist der Sohn der Liebe? Welcher ist das Bild oder das Ebenbild des unsichtbaren Gottes? Der Erstgeborene aller Schöpfung. Durch ihn oder in ihm ist das alles erschaffen worden. Was in den Himmeln und was auf der Erde, Sichtbares und Unsichtbares, Throne oder Herrschaft oder Fürstentümer oder Gewalten, das all ist durch ihn und in ihn hinein oder für ihn oder zu ihm geschaffen. Und er ist vor allem. Und das All hat seinen Wesensbestand zusammen als Einheit durch ihn. Und er ist das Haupt des Körpers, des Leibes, der Gemeinde, welcher der Anfang ist, der Erstgeborene aus den Toten, auf dass er in allem den Vorrang habe. Denn es war das Wohlgefallen der ganzen Fülle, in ihm zu wohnen. Und durch ihn das All mit sich auszusöhnen, indem er Frieden gemacht hat durch das Blut seines Kreuzes. Es sei das, was auf der Erde oder was in den Himmeln ist. Soweit. Meine Freunde, es gibt gewisse Stellen in der Schrift, die zusammengefasst wie eine Perlenschnur, wie ein Diadem, wie ein leuchtendes Schmuckstück, eine Herrlichkeit, einen Edelstein nach dem anderen nebeneinander aufreihen. Und zu diesen Stücken, deren wir viele, viele finden, in dem Psalter, im Buch Hiob, in den Propheten, in den Evangelien, in den Briefen, in der Offenbarung, zu diesen Stücken, die gewissermaßen zusammengerafft Schätze aufhäufen und ein Glanz bilden. Ein wesenhaftes, ja, Gottes Schmuckstück, anders kann ich es, schöner kann ich es nicht sagen. Uns vor Augen stellen gehört auch dieser Abschnitt Kolosser 1, 12 bis 20. Hier wird uns der Christus Gottes in seiner Glorie, in seiner Würde, in seinem Vollumfang gezeigt, dass wir erstaunt und erschrocken in heiliger Freude den Atem anhalten und kaum zu fassen wagen, was der Herr für uns ist und was er in sich ist, für Gott und das Weltall. Und dieses Christuszeugnis, dieses gefüllte, randvoll gefüllte, überfließende Christuszeugnis, möchte ich euch jetzt bewegten Herzens zu sagen, versuchen. Seid überzeugt, wenn ich vor euch stehe, dass ich arm und jämmerlich vor euch stehe, dass mein Herz schreit, oh Gott, ich möchte doch sagen, wie groß und wunderbar du bist und du dich in deinem Christus enthüllt hast. Und ich finde so schwer die Worte. Die Sprachgefäße reichen nicht aus. Das, was ein Mensch sagen kann, ist zu gering, um es darzustellen. Und du liebst doch die Deinen so sehr. Und siehst meine Geschwister, wie sie erwarten, angerührt und gefüllt zu werden mit Kraft und Licht und Heil und Freude und Trost. Und mit der göttlichen Dynamik, die alles überstrahlt. Herr, schenk doch du's. Schenk doch du's. Und lass mich doch in meinem Zeugnis kein Hindernis sein für dich, für dein Wort und deinen Geist. Seid überzeugt. Arm in mir stehe ich vor euch. Aber reich in ihm und bewegt und beglückt. Und Gott schenke uns jetzt eine Christusschau, die sich in uns festsetzt, die sich in uns hineinwurzelt und die wir mitnehmen dürfen, der wir nachsinnen dürfen, über die wir anbeten lernen, die wir so anschauen lernen, dass wir uns und unsere Sünden und Nöte und Ängste und Kämpfe vergessen und überwinden und in ihm Übersieger sind. Das schenke uns Gott. Ich habe euch also gesagt, zuerst aus den Versen 12 bis 14, was Christus für uns ist. Und dann Vers 15 bis 20, was er in sich ist. Was er natürlich aber auch graduell, das heißt gradweise, stufenweise, an all seinen Geschöpfen, zunächst an uns, jawohl, weil wir sein Körper, weil wir seine Glieder sind, darstellen wird. Und dann weitergehen bis zum Vollziel der Allerlösung und Aussöhnung. Zunächst also das erste Stück, den ersten Teil. Ich lese noch einmal die Punkte und versuche sie darzulegen. Lasst uns dann sagen, oder wörtlich heißt es jetzt, indem wir dann sagen. Das heißt, wir wachsen und werden gekräftigt und können ausharren und wandeln würdig, indem wir Dank sagen, mit Freuden. Dieses freudige Danksagen ist ein Geschenk des Heiligen Geistes. Brüder, danach dürfen wir uns ausstrecken. Wir dürfen sagen, Vater, ich bin so ein missmutiger, unzufriedener, armer Mensch. So ein neidischer und ehrgeiziger und unbefriedigter Tropf. Ich bin so jämmerlich in mir. Lass mich ein Mensch sein, überströmend in Danksagung. Das ist die siebte Stufe unserer Entwicklung nach Kolosser 2. Da ist auch so eine Perlenkette, die hat aber nur sieben Glieder. Mit Freuden Dank sagen, das Geheimnis eines sieghaften und eines fruchtbaren und eines wirklich gelösten Lebens ist die lebendige, freudige Danksagung. Und mit diesen Worten, indem wir mit Freuden Dank sagen, mit diesen Worten ist dieser strahlende Abschnitt eingeleitet, indem wir mit Freuden Dank sagen dem Vater. Und was hat denn der Vater uns in Christo gegeben? Erstens, er hat uns fähig gemacht zum Anteil am Erbe der Heiligen im Lichte. Das ist das Erste, was der Vater uns durch seinen Sohn geschenkt hat. Wir sind total unfähig zu allem Guten und sind fähig, und das ist eine teuflische, eine höllische Fähigkeit, fähig zu allem Bösen. Meine Freunde, wer diese erste Lektion noch nicht gelernt hat, wer an dieser ersten Lektion noch nicht zerbrochen ist, der hat auf Sand gebaut. Dem sind all die großen Zielwahrheiten, ja, wie Wolken, die verwehen, die keine Substanz sind in ihm. Das erste ist, wir sind unfähig zu allem Guten. Das Gute, das ich will, tue ich nicht. Römer 7. Und wir sind fähig, geneigt, geeignet zu allem Bösen und Schlechten. Das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Im gleichen Kapitel, im gleichen Vers. Römer 7. Und das ist die Lektion, zu der wir nicht nur Amen sagen und Ja sagen, und ja, wir sind allzumal Sünder, sondern an der wir zerbrechen. Denn es ist ein großer Unterschied, ob wir theoretisch sagen, nun ja, wir sind halt allzumal Sünder, oder ob wir wirklich vom Heiligen Geist überführt werden. Du bist der Mann, du bist die Frau. Ernst Modersohn erzählte einmal aus seiner reichen seelsorgerlichen Praxis, er war ja ein Seelsorger par excellence, ausgezeichnet in praktischer Seelsorge, war Modersohn ganz übertreffend, ein führender Mann. Ja, der hörte von einer Frau, die also keine sehr gute Frau war, die ein böses Mundwerk hatte und nicht so in Ordnung war, die sich aber sehr fromm stellte. Die kam eines Tages zu ihm und hat ihm ein Geschenk gemacht, eine kleine Gabe, und hat mit ihm eben ihm eine halbe Stunde stehlen wollen, durch frommes Geschwätz. Und sagt, ja, Herr Pastor, ich wollte Sie besuchen, und nicht wahr, wir sind ja allzumal Sünder. Ja, ja, sagt Modersohn, das habe ich sogar gelesen. Dass ich eine Sünderin? Ja, dass Sie eine Sünderin sind, das habe ich gelesen. Wer kann mir was Böses nachsagen? Da bekam sie einen Wutanfall. Einen Wutanfall. Und ließ eine Schimpfkanonade los über die bösen Verleumder, die ihr was Böses nachsagen. Sie sagte, so eine gute und fromme, edle Frau. Und dann fuhr sie, wo haben Sie das gelesen? Sagt er, ja, ich habe das gelesen. Ich habe das gelesen in Römer 3. Ist hier kein Unterschied. Sie sind alle Sünder. Und erreichen nicht die Herrlichkeit Gottes. Und wenn Sie alle Sünder sind, dann sind auch Sie eine Sünderin. Sind Sie auch eingeschlossen. Deshalb habe ich es auch von Ihnen gelesen. Das ist ein wahres Erlebnis. An dieser Opposition, an dieser Rebellion, an dieser Schiffskanonade, die sie losließ gegen Ernst Modersohn. Damit hat sie bewiesen, dass sie im tiefsten Herzensgrunde doch nie zerbrochen war. Meine Freunde, das ist eine, ja, wie soll ich sagen, eine schlichte Begebenheit, über die man lachen könnte, wenn sie nicht so tief tragisch ernst wäre und sich in deinem und meinem Leben in allen möglichen Nuancen wiederholen würde. Meine Freunde, die erste Lektion, die heißt unfähig, unwürdig, ungeeignet. Ich kenne Brüder, die haben jahrelang gebetet. Herr, ich weiß, dass ich erwähnt bin, aber du hast einen Fehler gemacht, dass du mich erwähnt hast. Du hast einen Fehler gemacht, du hast dich getäuscht. In mir ist nicht die Substanz, in mir ist nicht die Voraussetzung. Ich bin durch und durch verseucht und fähig zu allem Bösen und unfähig zu allem Guten. So haben sie jahrelang gebetet. Solche Brüder kenne ich. Gut, jawohl. Und wenn wir das nicht einmal durchleben und durchleiden, wir sind von Natur aus unfähig, dann können wir den heiligen Freuden gelangen. Die göttliche Seligkeit und Wonne. Das Jauchzen, nicht verstehen, das in den Versen liegt, in den Wörtern liegt. Er hat uns fähig gemacht oder passend gemacht, kann man auch übersetzen, zum Anteil am Erbe der Heiligen im Lichte. Wir sind passend gemacht. In der Praxis werden wir allmählich passend. Aber vor Gottes Angesicht in Christo Jesu sind wir passend gemacht zum Anteil am Erbe der Heiligen im Lichte. Und wer das dann fassen kann, wer das dann weiß, wer das dann zu glauben vermag, ich bin passend, da gehöre ich hinein, da passe ich hinein, dazu bin ich fähig, weil Christus mich dazu gemacht hat. Wer das weiß, in dessen Herzen geht ein Loben, ein Singen und Klingen und Jauchzen an, das nicht mehr erlischt auf Erden, auch im tiefsten Leiden, in der tiefsten Demütigung und Not, in körperlichen Schmerzen, bleibt dieses heilige Wissen fähig gemacht zum Anteil am Erbe der Heiligen im Licht. Das ist das Erste. Das ist gewissermaßen gleich das Ziel. Aber so macht es ja Gott oft. Er zeigt uns zuerst das Hochziel. Und dann zeigt er uns den Weg und die Schwierigkeiten, die auf dem Weg zu diesem Hochziel liegen. Und ich möchte, dass ihr auch heute Abend, meine Brüder und Schwestern, es zu fassen vermöget, fähig gemacht zum Anteil am Erbe der Heiligen im Licht. Und wie groß dieses Erbe ist und worin dieses Erbe besteht, davon haben wir vorhin im Epheserbrief etwas gehört. Das ist das erste Stück. Und nun geht es weiter, beziehungsweise wird das analysiert, zergliedert, auseinandergebreitet. Und das zweite heißt, er hat uns herausgerissen aus der Vollmacht der Finsternis. Das Wort retten, das hier gebraucht wird, heißt herausreißen. Wir sind von Natur aus verankert in die Finsternis durch unsere Erbanlage, durch unsere Jugendsünden, durch die geheimen Zaubereisünden dämonischer Mächte, durch alle möglichen Dinge, durch unsere Tatsünden und Gedankensünden und Wortsünden und durch so viel Kette und Stricke und Banden und Fesseln, von denen wir noch gar nicht ahnen, sind wir hineingebunden in die Vollmacht der Finsternis. Und hier steht, er hat uns herausgerissen aus der Vollmacht der Finsternis. Wenn du meinst, du wirst erdrückt von der Finsternis, von der Angst, von der Schwermut, von der Verzweiflung, wenn Dämonen an dein Bett treten und wollen dich würgen. Ja, gibt's denn das auch? Ja, das gibt's auch! Nach der Schrift und nach der Erfahrung. Engel Satans, die uns mit Fäusten schlagen, so kleidet es Paulus in Worte. Ich sage, wenn du in solche Anfechtungen und Versuchungen kommst, dann rufe, herausgerissen, Erisato, herausgerissen aus der Vollmacht der Finsternis. Das hat Christus getan, und zwar nicht durch ein individuelles Erlebnis, durch eine Lichterscheinung oder durch Stimmen von Engeln oder durch Visionen oder so etwas, sondern durch seinen Tod und seine Auferstehung hat er dich herausgerissen aus der Vollmacht der Finsternis. Der Feind ist besiegt durch seinen Tod und seine Auferstehung. Und du hast es mit einem besiegten Feind zu tun. Und das darfst du wissen. Und dieser Sieg Christi bedeutet dein herausgerissen sein. Es gibt keine Vollmacht der Finsternis mehr. Keine Exousia, Vollmacht. Für dich gibt es nur eine Vollmacht und Allmacht der Liebe Gottes in Christo Jesu. Eine Siegesmacht des gekreuzigten Auferstandenen, die gibt es für dich. Und das ist dein Lebenselement. Und da bist du zu Hause. Und diese Kräfte gehören dir. Und die darfst du im Gebet, im Glauben, in der Hingabe, in der Anbetung fassen. Das ist das zweite Stück. Herausgerissen aus der Vollmacht der Finsternis. Oh, wenn ich auch diese Worte dir einbrechen könnte. Wisst ihr, es gibt Worte, sie müssen sich in unser Leben verwurzeln. Die müssen so tief, so unlösbar darin sitzen, wenn wir in der Narkose auf dem Operationstisch liegen, dass daher aus uns, ohne dass wir es wissen, herauskommt, herausgerissen aus der Vollmacht der Finsternis. Herausgerissen. Dass das von selbst herausströmt. Als ich einmal vor 10 Jahren einen Autounfall hatte und am Verbluten war, sodass ein Arzt mich direkt in die Leichenhalle transportiert wissen wollte und nicht ins Krankenhaus, das hätte ja doch keinen Wert mehr. Ich war am Verbluten. Und da Glieder, weiß ich nur noch, ich lag irgendwo auf einmal in einem Haus. Ich weiß nicht, wie ich da hineinkam. Und da kniete jemand vor mir und sagte, ach das Blut, das Blut, ach das viele Blut, das viele Blut. Irgendjemand, ich habe es nicht gesehen. Und ich weiß nur eins, und das wurde mir später gesagt. Da sagte ich, sprechen Sie nicht von meinem Blut, sprechen Sie von dem Blute Jesu Christi, das uns erlöst hat. Das habe ich da gesagt. wurde mir später wieder erzählt. Ich habe mich so gefreut, dass das die Auslösung war. Freude, herausgerissen aus der Vollmacht der Finsternis, Kraft des Blutes, des Sieges und der Auferstehung Christi. Nehmt das mit, werkt euch in diese Tatsache, ohne Fühlen, durch den Glauben, und ihr werdet erfahren und erfassen, dass das Sieg ist und Danksagung und Freude in euch auslöst. Nun kommt das nächste Stück. Das heißt, und versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Ich bin ja ein alter Schulmeister und ich weiß, was es bedeutet, wenn in besonders in den höheren Schulen, wenn dann die Noten, die Zeugnisse ausgeteilt werden an Ostern, versetzt in die Unterprima, versetzt in die Oberprima und so weiter. Was so ein Versetzungszeugnis bedeutet. Früher, als ich noch Schüler war, da gab es jedes Mal, wenn man das Versetzungszeugnis hatte, da setzte man die neue farbige Mütze auf. Das ist ja heute nicht mehr so. Früher war das so, vor 14. Da gab es dann eine neue Mütze, da wurde dann gewählt, welche Farbe, braune Samt oder rote Seide oder weiß oder, und so weiter. Und dann hatte man die neue Mütze. Man ist versetzt. Da hat das die ganze Straße gesehen. Man ist versetzt, weil die neue Mütze. Das ist ein armes, schwaches, lächerliches Vorbild von dem, was wir erleben. Wir sind nicht nur herausgerissen aus der Vollmacht der Finsternis und an uns selber überlassen, sondern wir sind versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Ja, höre ich, Reich, 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 haben wir denn mit dem Reich zu tun? Natürlich haben wir mit dem Reich zu tun. Denn das Reich im weiteren Sinne ist alles, was in positiver Beziehung zu Gott steht. Das ist Reich. Und zum Reich gehört auch der Herrscher. Und der Herrscher im Reich ist der Christus Gottes. Wir werden mit ihm herrschen, auch, nicht auf Erden, das macht Israel. Aber im großen, weiten Sinne ist das Reich, im engeren Sinne ist das tausendjährige messianische Reich, das Königreich Gottes. Aber im weiteren Sinne ist alles Reich Gottes, was mit Gott in positiver Weise in Beziehung steht. Brüder, lernen wir das, auf dass wir keine engstirnigen Fanatiker werden und nicht von frommen Schlagworten leben. Es gibt so viele Gläubige, die haben ein paar Dutzend Schlagworte im Kopf und meinen Wunder, was sie hätten. Und dabei haben sie kein Leben, können sie nicht danken, haben sie kein Siegesleben über ihre Gedanken und über ihre Träume und über ihre Anfechtungen und haben nur Schlagworte. Brüder, lassen wir uns davon reinigen. Geh ins Wesen, habt ihr hinein, in ihn, den Herrn. Versetzt ins Reich des Sohnes seiner Liebe. Da haben wir unseren Platz, da sind wir zu Hause, dort in dem positiven Kontakt. Das heißt in der Lebenshingabe, in der Liebesbeziehung mit dem Vater und mit dem Sohn. Und dann kommt das nächste Stück. In welchem, in dem Sohn der Liebe, wir zwei Stücke haben. Erstens den Loskauf durch sein Blut und zweitens das Losgelassensein von Sünden. Das sind die beiden Stücke, die haben wir in dem Sohn der Liebe. Den Loskauf durch sein Blut. Der Loskauf durch das Blut ist die Folge des Todes Jesu Christi und das Losgelassensein von Sünden ist die Frucht der Arbeit des Heiligen Geistes in uns aufgrund der Kreuzestat auf Golgatha. Ich will diese beiden Stücke, die von ungeheurer Wichtigkeit sind, und die für unser Glaubensleben eine so bedeutende Rolle spielen, weil viele Kinder Gottes da hin und her taumeln und nie voll erlöst und nie wesenhaft glücklich und froh und leuchtend sind. Die will ich euch kurz darlegen. Der Loskauf durch sein Blut bedeutet, wir, die wir von Natur aus Sünder, der Sünde verfallen waren, oder um ganz deutlich zu reden, in dem Schuldturm saßen, wir sind aus dem Schuldturm herausgekauft und los und frei geworden dadurch, dass Christus sein Blut gegeben hat. Das ist ein Loskauf. Wir sind zuvor schon losgekauft. Erkauft ist das All. Aber zuerst hat er uns herausgeholt aufgrund seines Blutes. Und wir glauben, das Blut Jesu Christi macht rein von allen Sünden. Halleluja! Halleluja dem Lamm. Das ist der Loskaufpreis seines Blutes am Kreuz, das uns, dass alle Rechte, die Satan an uns vorgibt, genommen bekommen. Satan hat kein Recht mehr an dich, weil das Blut Christi für dich geflossen ist. Wenn der Feind dich antasten will, sagst du, weiche, du bist besiegt, das Blut Jesu Christi, des Sohnes Gottes, hat dich erkauft für Gott und für Christus. Und ich gehöre nicht mehr dir. Ich sage mich los von dir und all deine Machenschaften, all das, was von Jugend an mich innerlich befleckte, beschmutzte, hemmte, traurig, schwermütig, versuchlich, reißbar machte. All das hat kein Recht mehr an mich. Ich bin losgekauft. Ich bin frei durch Christus. Das muss man dem Feind sagen. Und diese Bande muss man immer wieder lösen, beziehungsweise ihn darauf hinweisen, die Bande sind gelöst. Und anbeten für diesen Loskaufpreis. Besonders beim Brotbrechen. Da ist durch deine Anbetung für das Brot, das wir brechen und den Kelch, den wir segnen, und das vermittelt neue Lebens- und Freudenkräfte. Dazu kommt ein zweites. Denn was ich eben gesagt habe, das glauben wir alle. Es ist hier kein Mensch in diesem Raum, der etwa aufstehen würde und sagte, das mit dem Blut Jesu Christi ist dummes Zeug, das stimmt nicht, das glaube ich nicht, das ist heidnisch, das sind alte Mythen und so weiter. Wird hier in diesem Raum niemand sagen. Niemand, keiner. Aber, zu dem Loskaufpreis durch das Blut kommt das Losgelassensein, das Freisein, das Aufatmen, das Jauchzen können, das Lieben können, das Segnen können, das Tragen können, das dem Herrn gleich werden. Und das geschieht durch den Heiligen Geist. Aufgrund des Blutes, natürlich, aufgrund des Blutes. Jeder Gläubige ist losgekauft, sonst wäre er kein Gläubiger. Und jeder Gläubige weiß, dass er losgekauft ist, bezeugt, dass er losgekauft ist, auch wenn er noch in geheimen Sünden lebt. Auch wenn er noch nicht, ich will jetzt was ganz Harmloses mal nennen, das Rauchen noch nicht lassen kann. Trotz aller Anstrengung ist er doch losgekauft. Auch wenn er sein böses Mundwerk nicht beherrschen kann, ist er doch losgekauft. De jure, von Rechts wegen. Aber, meine Freunde, er ist dadurch, dass er noch gebunden ist, dass er noch lügt oder betrügt oder unreine Dinge festhält oder sich von Dingen fesseln lässt, von Unversöhnlichkeit, Neid und Streit und Unzufriedenheit und all diesen Ketten, die wir oft gar nicht erkennen, dadurch ist er noch nicht losgelassen. Ich will das an einem Bild so klar machen, dass es alle versteht. Da ist ein Mann, der ist im Schuldturm, weil er Schulden hat und konnte sie nicht bezahlen. Und da wurde er in den Schuldturm geworfen. Das war damals so. Und diese Worte, Loskauf und losgelassen sein, sind aus dieser juristischen Praxis der damaligen Zeit, als unser Neues Testament geschrieben wurde, entnommen. Aus der Sprache, wie sie damals üblich war. Man nennt sie die Koinä. Das ist Dialekt, die Sprache, die damals üblich war. Die hat Paulus benutzt in seinen Briefen. Auch zum Teil der Evangelien. Noch einmal. Wenn einer Schulden hatte und konnte die Schulden nicht bezahlen, wurde er in den Schuldturm geworfen. Und da lag er nun. Und wenn keiner kam, Freunde oder irgendjemand, ein wohlhabender Mann, der Erbarmen hatte, oder irgendjemand, der die Schuld, die er schuldig war, für ihn bezahlte, da blieb er in dem Schuldturm und kam elend um. Das ist die Lage des unerretteten Menschen. Der ist im Schuldturm. Und er weiß das auch. Ist voller Angst, was wird kommen, wie wird werden. Wie komme ich raus aus der Angst, der Noten, der Sünden, dem Jammern, der Weh. Und diese Sehnsucht, die äußert sich besonders in den Träumen. Wir haben alle schon Flugträume gehabt. Wir haben alle schon geträumt, wir könnten fliegen und hinauf, weg über alles. Haben wir alle schon geträumt. Ja, das soll das glücklichste Erleben sein, was ein Mensch auf Erden haben kann. Flugträume. Das nebenbei. Ich weiß das von einem Professor, dessen Spezialfach das ist, das Traumleben des Menschen. Ein Wiener Professor. Ja, also das haben wir alles schon geträumt. Und nun sind wir aber wieder drin. Und wenn uns nun gesagt wird, deine Schuld ist bezahlt, das Blut Jesu Christi ist die Sühnung für unsere Sünden, aber nicht nur für die unseren, sondern für die ganze Welt. Und wer das glauben kann, wer das fassen kann, der hat den Loskauf. Der hat den Loskauf. Aber damit ist er noch nicht praktisch herausgegangen. Der kann herausgehen. Aber vielleicht ist er so schwach und elend und liegt da auf einer Strohschütte und kann nicht heraus. Dann kommen die Freunde, die losgekauft haben, sagen, auf, komm, wir helfen dir, komm, stütze dich auf mich und führen ihn hinauf ans Licht. Und meine Seele erfreut sich des Lichtes oder entfaltet sich dem Lichte, wie es in Hiob heißt. Und das ist das Losgelassensein. Losgelassen ist er erst, wenn er dort unten diese schreckliche Stätte verlassen hat und atmet wieder unter Gottes goldener Sonne und strahlendem Himmel. Dann ist er losgelassen. Aber losgekauft ist er in dem Augenblick, wenn die Kaufsumme auf den Tisch des Beamten gelegt wird, der den Schuldturm verwaltet. Ich will euch noch ein Businessbeispiel geben aus der Geschichte. Als die südamerikanischen Sklaven, die Neger, befreit wurden durch den Kampf zwischen Nord- und Südamerika, ihr habt alle davon gehört, als sie befreit wurden, da wurde eines Tages dann überall große Plakate angeschlagen, die Sklaven sind frei. Sie sind frei, sie dürfen nicht mehr festgehalten werden. Sie können gehen, wohin sie wollen, können sich neue Arbeitgeber suchen, eine andere Arbeit. Sie dürfen nicht mehr geschlagen werden, sie dürfen nicht mehr gezwungen werden zur Arbeit und so weiter. Nun konnten aber die meisten dieser armen Neger, die konnten nicht lesen. Und da sind die oft wochenlang an den Tafeln vorbeimarschiert und niemand hat es ihnen gesagt. Die Aufseher haben das natürlich nicht gesagt. Die haben gedacht, solange die dummen Kerle das nicht wissen, da müssen sie für uns schuften, das ist für uns Kapital. Aber dann waren dann doch einige unter ihnen, die haben gesagt, da steht ja, hier, da steht ja, wir sind frei und konnten sich darauf berufen. Und dann kamen sie nach der Befreiung, die von Rechts wegen vielleicht schon vor 3 Monaten ausgesprochen war, kamen sie dann in die praktische, in das Losgelassensein. Denn so heißt das Wort hier, Losgelassensein. Dann sagten sie, halt, ich gehe nicht mehr in die Plantage, ihr dürft mich nicht mehr schlagen. Hier ist eine Verfügung, dass wir frei sind. Und das ist der Dienst, den wir tun als Evangelisten. Und den Dienst, den wir tun als Seelsorger. Und den Dienst, den wir tun als Lehrer. Wir sagen von der Freiheit, die in Christo gegeben ist, als Evangelist dem einzelnen Sünder. Und als Hirte dem, der noch gebunden ist, seelisch und verkrampft und belastet und in Angst und in geheimer Furcht. Denn die meisten Gläubigen leben einer geheimen Furcht. Wenn ich jetzt euch sagen würde, es ist genau 8:58, um 9:15 findet die Entrückung statt, kommt der Herr und nimmt all die Seinen mit sich hinauf in die Herrlichkeit. Glaubt ihr, dass die Hälfte von denen hier, die dem Herrn gehören, die ihm wirklich gehören, dass die Stadt mit jauchzender Freude, mit Furcht erfüllt wären? Glaubt ihr mir das? Dürft das sicher sein? Dürft das sicher sein? Mir ist auch lange so gegangen. Und da setzt der Dienst der Seelsorge oder der Hirtendienst ein und der Lehrdienst, der uns sagt, verzage nicht, die Gnaden, die dir noch fehlen, die bringt der Herr mit. Wir haben gestern Abend gesprochen, nein, vorgestern oder gestern, von der zukünftigen Gnade, die noch mitgebracht wird, meine Freunde, hier muss ein biblischer Dienst. Der muss hier nicht nur das Evangelium verkündigen. Du bist ein Sünder, ergreife das Heil, ergreife das Blut Jesu Christi und so weiter, sondern muss auch sagen, du darfst aus deinen geheimen Ängsten, aus deinen dumpfen Träumen, die dich quälen, du darfst auch aus deinen Gepflogenheiten, aus deinem Gebundensein, aus deinem dich nicht beherrschen können, aus deinem nicht lieben können und nicht segnen können und nicht schweigen können und nicht anbeten können und dass du dich nicht freuen kannst von ganzem Herzen, sondern bedrückt und schwermütig bist. Daraus darfst du frei werden. Und das nennt die Bibel losgelassen sein.
der Loskauf wurde vor 2000 Jahren am Kreuz auf Golgatha und in der Auferstehung Christi besiegt. Am Kreuz vollbracht und in der Auferstehung besiegt. Aber das Losgelassensein ist eine fortlaufende Arbeit des Heiligen Geistes an jedem einzelnen Herzen. Die Kräfte und Mächte der Finsternis, der Angst, der Trauer, der Schwermut, der Sucht, viele sind ja süchtig, der eine nach Alkohol und der andere nach Nikotin und der dritte nach dem Sexus, nach der Sexualität und der vierte ist süchtig nach seinem Fernseher und nach der Wald, was es alles gibt, alle möglichen Süchte. Morphinisten sind vielleicht auch unter uns, Kokainstupfer und so weiter. Ja, in einer so großen Versammlung, da gibt es allerhand grauenhafte, geheime, verborgene Sünden. Ich sage das nicht als Vorwurf. Ich sage das aus einer tiefen Not, aus einem tiefen Mitleiden heraus durch die Erfahrung. Meine Freunde, ihr, die ihr glaubt an Jesus, es gibt nicht nur einen Loskauf durch das Blut am Kreuz, das unsere Sünden bezahlt hat, es gibt auch ein Losgelassensein durch die totale Liebeshingabe an Christus und das ist das Werk des Heiligen Geistes, der uns das Erlösungswerk verklärt, sodass wir persönlich von einer Freiheit, von einer Freude, von einer Klarheit, von einer Kraft zur anderen innerlich gehen dürfen. Wir werden verwandelt in sein Bild, Stück für Stück und Zug um Zug. Und die Bildschicht der Seele wird gereinigt bis hinein in die Befleckungen dämonischer und sexueller Art unserer Kinder- und Jugendjahre. Davon wird die Bildschicht der Seele gereinigt und geläutert, um die Strahlkraft und die Freuden und Segnungen Christi fassen zu dürfen. Dass man losgelassen ist, also dass man nicht dort unten liegt, dass man nicht sagt, ja, das Blut hat mich erkauft, aber ich kann nicht heraus aus meiner Schwermut, aus meiner Angst, aus meiner Verzweiflung, ich komme nicht los von meinem bösen Mundwerk, ich komme nicht los von meinen geheimen Befleckungen, ich komme nicht los von meiner Eitelkeit, von meinem krankhaften Geltungsbedürfnis, das mich und andere quält und belastet. Ich komme nicht raus. Ich will immer was mehr sein. Ich will immer im Mittelpunkt stehen. Ich. Wir kommen nicht los von dem dicken, eitlen Ich. Das ist eine tiefe Not. Es gibt auch ein Losgelassensein von dem hochmütigen, quälenden, gemächtenden Ich. Das gibt's. Nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Meine Freunde, das ist keine Rederei von dem Paulus gewesen. Das gibt's. Auch du sollst so weit kommen, auch ich darf so weit kommen, alle, die an ihn glauben. Das ist das fünfte und letzte Stück, was wir an Christus haben. Nicht nur der Loskauf von Golgatha, sondern auch das Losgelassensein von Sünden. Und jetzt schließt sich der Ring und dann wird das, was als erster Punkt zunächst als Programm vor uns gestellt wurde, das wird dann Realität, dann sind wir fähig zum Anteil am Erbe der Heiligen im Licht. Und dann ist die Botschaft, der Herr Jesus kommt 8:45 und alle, die ihm gehören, werden mit magnetischer Liebeskraft hinaufgehoben. Da ist die Decke uns nicht mehr im Weg hier. Oh nein, dann gehen wir, so wie der auferstandene Christus durch die verschlossenen Türen, dann fahren wir hinauf mit Jauchzen, mit Freuden und mit der Posaune Gottes. Und mit einem Triumphruf und dann geht die Geschichte mit Israel los. Allmählich, die verzahnt sich, die ist ja jetzt schon losgegangen. Steht ja schon seit 11 Jahren im Volk Israel. Aber dann geht es da mit Riesenschritten weiter. Und wir sind weg. Und dann wird dieser Saal hier, der wird vielleicht ein Tanzsaal in der Drangsalszeit, wo Orgien gefeiert werden. Oder wer weiß, was der wird. Da haben die Frommen keinen Platz mehr. Jetzt dürfen wir noch unverboten die Botschaft sagen. Welch ein Vorrecht, unverboten. Aber dann wird es anders, in 2x3,5 Jahren. Ja, und dann geht es hinein und hinauf. Und wenn wir wüssten, wenn du wüsstest, wie tief, wie brennend sich Christus nach dir sehnt, hättest du keine Angst vor der Entrückung. Würdest du glauben an die Gnade, die er mitbringt. Würdest du innerlich mit Freuden Dank sagen, ich bin fähig gemacht zum Anteil am Erbe der Heiligen im Licht. Ich bin herausgerissen aus der Vollmacht der Finsternis. Ich bin hineinversetzt ins Reich des Sohnes. Ich habe den Loskauf durch sein Blut. Ich habe das losgelassen sein und bin frei in Christo. Herr, nimm mich zu dir. Dann könntest du so beten. Und deshalb sind diese Stücke so ungemein wichtig. Aber das ist nur die Einleitung. Ich komme jetzt zu meinem Hauptteil. Ja, schon 9 Uhr. Soll ich damit anfangen? Ja, ich will es tun. Und wenn ich euch nur eine Aufzählung gebe, weil ich morgen Abend diesen Dienst von dem Mütterlichen im Gott, dem Vater, weil mir das auf dem Herzen brennt, euch zu sagen, weil das auch so eine erlösende, beglückende Botschaft ist, die viele Menschen nicht kennen, die wir brauchen. Und ich mich selbst auf diesen Dienst morgen Abend freue, auf meinen Schlussvortrag. Deshalb lasst mich jetzt zweitens sagen, was Christus in sich selbst ist. Und das ist hier ein Zehnfaches. Erstens, er ist das Bild des unsichtbaren Gottes. Gott ist jetzt unsichtbar. Es kann ihn niemand sehen und es hat ihn niemand gesehen. Aber es wird ihn jeder sehen. Es wird ihn jeder sehen. Aber jetzt können wir ihn nicht sehen. Und doch können wir ihn sehen. Wenn wir wissen wollen, wie Gott ist, wie er denkt, wie er fühlt, wie er handelt, was er plant, sein Charakter, sein Sein, sein Wesen, dann müssen wir den Herrn Jesus anschauen. Und deshalb sind für uns die Evangelien unbedingt notwendig. Es gibt Leute, die sagen, mit den Evangelien haben wir gar nichts zu tun. So ein dummes, törichtes Gerede. Die Evangelien sind auch für uns, die wir Glieder des Leibes Christi sind und es mit dem Verklärten in erster Linie zu tun haben, mit dem Verherrlichten, sind doch von großer Bedeutung. Denn in ihm haben wir das Bild des unsichtbaren Gottes. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Wir sehen den Vater. Wir sehen das ureigene Wesen Gottes. Sein urinnerstes Sein sehen wir, wenn wir den Herrn Jesus anschauen. Und dann ist der Herr Jesus für uns unbedingt auch Richtung geben, denn wie er war in dieser Welt, so sind wir in dieser Welt. Und wie er ist in jener Welt, so werden wir in jener Welt sein. Wenn wir das erfasst haben, das ist groß und gewaltig. Freunde, es ist hier schwer, Zeugnis zu geben, ohne dem tiefsten, innersten Ergriffen seines Herzens, ja, ich möchte sagen, den Jubilieren Ausdruck zu verleihen. Das ist sehr schwer. Lobgesänge des Herzens. Ich möchte jetzt in euren Herzen Lobgesänge des Herzens entzünden. Heilige Freudenfeuer anstecken, damit ihr seht, wie groß und wunderbar Gott ist. Er ist so wie sein Sohn, weil sein Sohn so ist wie er. Deshalb ist Christus das Bild des unsichtbaren Gottes. Zweitens, er ist der Erstgeborene aller Schöpfung. Schöpfung heißt geschaffen. Geschaffen. Aber ehe Gott daran ging, etwas zu schaffen, zu formen, mit Händen, aus Materie, hat er einen geboren oder gezeugt. Ich habe euch schon zweimal gesagt, das ist im Hebräischen und Griechischen das gleiche Wort zeugen und gebären. Wir sind nämlich nicht nur von Gott gezeugt, wir sind auch aus Gott geboren. Schon ein Punkt für morgen Abend. Also ist Gott nicht nur unser Vater, das ist er. Er ist auch, weil wir aus Gott geboren sind, unsere Mutter. Oder von oben her geboren. Das gilt für Israel. Das gilt auch für die Völker und gilt auch für uns, für die Gemeinde des Körpers. Jawohl, meine Brüder, das sind heilige, gewaltige Dinge. Nun ist Christus der Erstgeborene aller Schöpfung. Das heißt, die ganze Schöpfung wird einmal neu geboren oder neu gezeugt oder von oben her geboren. Ich habe mal irgendwo Brüderkreise kennengelernt. Die haben gesagt, oh, wir haben es nicht zu tun mit Wiedergeburt. Das ist israelitisch, neugeboren ist jüdisch. Wir sind neu gezeugt, wir sind eine neue Zeugung. Das sind wir. Ja, das ist was ganz anderes. Und dabei ist das genau dasselbe Wort. Das ist genau dasselbe. Und die haben da geeifert,
in ihrer Torheit. Lasst euch nicht durch Schlagwörter und lasst euch nicht durch Dogmen und lasst euch nicht durch solche Dinge irreführen, meine Brüder. Noch einmal, Christus ist der Erstgezeugte, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt, oder der Erstgeborene. Und das steht hier im Kolosser 1. Aller Schöpfung, das heißt alles, was Gott geschaffen hat. Und bitte, was hat Gott nicht geschaffen? Was hat Gott nicht geschaffen? Er hat alles geschaffen. Es ist nichts außer ihm. Alles ist durch den Logos geworden. Und nichts ist geworden, was außer ihm sei. Alles ist durch ihn. Johannes 1. Und nun ist der Erstgeborene als Erstling, als Bahnbrecher, als Heilsvermittler für die gesamte Schöpfung der Erstgeborene. Und die ganze Schöpfung wird stückweise in den einzelnen Heilskörperschaften später geboren. Brüder, das ist groß und gewaltig. Aber ich will euch die 10 Stücke aufzählen, ehe es zu spät wird. Drittens, er ist der Schöpfer des All. Er ist der Schöpfer des All. Christus ist der, durch den alles geworden ist. Wir werden nachher an den Begriff Haupt kommen, aber ich will den Begriff Haupt jetzt schon einmal vorausnehmen. Das erste Wort der Bibel heißt, im Haupte schuf Gott. Oder genauer, schuf Götter. Aber bleiben wir mal bei der gewöhnlichen Darstellung, im Haupte schuf Gott. Ihr werdet sagen, das steht gar nicht in meiner Bibel steht im Anfang. Ja, da steht im Anfang, aber das Wort heißt eigentlich im Haupt, heißt aber auch zugleich Anfang. Ihr versteht das an einem ganz einfachen Bild. Vorher hat man gesagt, der Hauptmann, der reitet an der Spitze oder am Anfang oder an der Täte der Kompanie. Die älteren Soldaten hier, die alten Knaben von 60, 70 Jahren, die wissen, dass man früher sagte, an der Täte, der Hauptmann reitet an der Täte. Täte, Latät, der Kopf, das Haupt. Meine Freunde, Christus ist der Anfang oder Christus ist das Haupt, ist dasselbe Wort. Im Haupt schuf Gott Himmel und Erde. Und daraus ersehen wir schon aus dem ersten Wort der Schrift, im Haupt ist im Hebräischen ein Wort und das sagt uns schon, was es heißt, er ist der Schöpfer des All. Und das geht dann durch die ganze Bibel durch. Wir haben gestern Abend gelesen von der Weisheit in der Putlinstraße, von der Weisheit. Durch die Weisheit wurde geschaffen, wurde alles ins Dasein gerufen. Christus ist uns gemacht zur Weisheit. Er ist der Schöpfer, er ist der Werkmeister oder er ist der Amen unseres Gottes. Drittens, das war Nummer 3. Viertens, Christus ist aber nicht nur der Schöpfer des All, sondern er ist auch das Ziel des All. Das All ist zu ihm hin oder für ihn geschaffen. Alles, was existiert, hat ein geheimes Innenziel, was das Geschöpf selber nicht kennt. Ich habe manchem Sünder gesagt, sie sind so unruhig, sie sind so nervös, sie haben so einen flackernden Blick, sie sehen so elend aus, ihre eingefallenen Wangen, sie dienen der geheimen Sünde, sieht man ihnen ja an, aber sehen Sie einmal, Sie brauchen etwas. Sie brauchen ein wahres Glück, eine wahre Freude, die die Fleischeslust ihnen nicht geben kann, an der sie sich zugrunde richten. Das habe ich oft mit fremden Menschen gesagt, aber ich habe es ihnen in Liebe gesagt. Ich habe es ihnen mit brennendem Herzen gesagt und ich habe bis jetzt noch keinen getroffen, der mich von sich gestoßen hätte. Und sagt, hätte sie unverschämter Mensch, was greifen Sie in meine Intimitäten ein, mein intimes Leben? Hat mir noch keiner gesagt. Ja, weil was man mit Liebe sagt, Und innerlich betend und im Aufblick zu Gott und zittern vor Gott und doch wieder in Freude, das nehmen die Menschen an. Ja, und da sage ich, sie wissen nicht, was sie wollen und was sie brauchen. Ich weiß, was sie wollen und brauchen. Sie brauchen Christus. Der ist ihr Ziel. Sie können ohne Christus nicht sein. Der ist ihr Schöpfer, der sie geschaffen hat, der ihnen ihren Körper gegeben hat, den sie durch die Sünde ruiniert, der sie erlöst hat, der sein Blut gegeben hat, dass ihre Sünden vergeben werden, und der sie heimholen wird in ewiger Freude und Herrlichkeit, dass endlich einmal ihr Glücksverlangen, das hier unten auf der Erde doch nur in den Dreck getreten wird, wirklich in Wesenhaft erfüllt wird. Ja, das habe ich schon manchem gesagt. Schon unter vier Augen, auch hier in Berlin, unter vier Augen, auf der Straße und bei Besuchen. Meine Freunde, glauben wir das? Christus ist das Ziel des All. Die Sterne in ihrer Unruhe, die Sterne in ihrer Sehnsucht, die Gräber in den Tiefen, die Wolken, die am Himmel wandern, die Meere, die auf und niedersteigen, geheimnisvoll und der Mond angezogen und losgelassen. Alles ist, alles was ist, jedes Gräslein, jedes Tierlein, alles, jedes Lebewesen, jedes Reh im Walde, jeder Vogel in den Lüften, jeder Fisch in den Wassern, alles was lebt und webt und auch die Kristalle leben, alles Lebende ist von einer Sehnsucht nach Christus erfüllt. Das All ist geschaffen hinzu oder hinein in ihn. Welch eine Botschaft! Das ist Christus! Christus ist die Sehnsucht alles dessen, was überhaupt existiert. Und das wissen wir. Und wenn wir das den Leuten sagen, und sagen, bitte schauen Sie mir in die Augen, ich sage Ihnen, alle meine Sehnsucht hat Christus gestillt. Und ich kann bei allem Leid meines Lebens loben und anbeten. Schauen Sie mir in die Augen, ich belüge Sie nicht, Gott ist mein Zeuge, das ist wahr. Und das ist, was Sie brauchen. Nehmen Sie diesen Christus an, und auch Sie werden das bekommen. Meine Freunde, wenn wir das beten sagen, und wenn wir das sagen und heilige Hände aufheben, dann gibt Gott Durchbrüche. Nicht bei 10.000, natürlich nicht. Oder bei Hunderten, das sind nur einige wenige. Aber bei den Einzelnen fast immer. Weil Gott uns so wunderbar führt, dass wir gerade mit dem zusammentreffen, der in tiefster Not, in tiefstem Elend ist. Das macht Gott. Können wir nicht machen. Unmöglich. Unmöglich. Aber ich habe oftmals gebetet, Herr, zeige mir, welchen Weg soll ich gehen? Ich habe das oft erzählt und habe dann erleben dürfen, dass ich gerade mit irgend so einem Selbstmordkandidaten zusammenkam und dem helfen durfte. Das macht Gott. Meine Freunde, Christus ist die Sehnsucht und das unbewusste Glücks- und Segens- und Freudenziel der gesamten Schöpfung. Er ist das Ziel des All. Das All ist geschaffen, sehnsuchtsmäßig, liebesmäßig. Hinein in ihn, zu ihm hin. Das steht hier geschrieben. Das steht hier geschrieben. Das All ist geschaffen, hinein in ihn. Er ist das Ziel des All. Fünftens, er ist der Träger des All. Das Wort tragen hat eine doppelte Bedeutung. Erstens, etwas körperlich tragen, so wenn ich jetzt den Pult nehmen wollte oder den Stuhl, trage den da mal rein in das Kämmerchen meinetwegen. Das heißt tragen. Tragen heißt aber auch ertragen. Lieben, schweigend, segnend, all das Unrecht und all das Verkehrte und Boshafte und Feindschaftliche ertragen. Gott erträgt das All. Christus ist der Träger des All. Er erträgt es, dass Tausende ihn verleugnen. Er erträgt es, dass Menschen die Falten, Fäuste zum Himmel recken und ihn fluchen. Das erträgt er, dazu schweigt er und er lässt seine Sonne aufgehen über die so ist recht, über die Bösen und Guten, nicht über die Guten und Bösen. Ja, und jetzt, ja, meine Freunde, Christus ist der Träger des All. Er trägt auch dich und er hat dich getragen in deinem innersten Bösesein, in deinen Unvollkommenheiten, mit deinem Jammer, mit deiner Not, aber auch mit deiner Freude, deiner Sehnsucht und deinem Glückshunger. Christus ist der Träger des All. Er verliert nichts von dem, was der Vater ihm gegeben hat. Auch dich nicht, auch mich nicht. Und er schmeißt doch nichts weg. Christus, der Träger des All. Die Liebe trägt alles. Und die Liebe ist kein Gefühl. Gott ist die Liebe. Und der Herr Jesus ist der Sohn der Liebe. Und diese Liebe, der Vater und der Sohn, trägt alles auf dich. Und deine Not und deine Angst und deine Sehnsucht und mich und alle, auch alle Wesen und Welten der Tiefe der Finsternis, auch die Mächte, die Obrigkeiten in den Himmelsregionen. Die Liebe trägt alles. Oder wie es hier heißt, er ist der Träger des All. Glaubst du könntest dem entfliehen? Dem kann keiner entfliehen. Und nehme ich Flügel der Morgenröte und ging ans äußerste Meer und spreche ich nur Finsternis soll über mich sein. Auch der Fels wird an deiner Hand dich fassen und Licht wäre, die Finsternis würde leuchten wie das Licht. Ich rede töricht. Gott hat längere Beine als du. Weißt du, wie weit du laufen kannst? Ich war heute
im Friedhof. Und das welkende Herbstlaub und der verhangene Himmel und alles zusammen hat mich tief bewegt. Ich stand auch am Grab von unserem Bruder Grossmann und habe mal einen kleinen Umweg gemacht, war innerlich tief bewegt. Und da kam mir immer wieder der Gedanke, wir können höchstens laufen bis zum Graben, dann ist aus. Dann ist aus. Dann wird unser Leben zerrissen. Dann geht der Geist zu Gott. Die Seele, die löst sich nicht in nichts auf. Das ist ein Märchen, das ist Philosophie. Die Seele geht an ihren Ort. Totenreich, bei den Ungläubigen. Finsternisort. Bei den Gläubigen geht sie woanders hin. Und der Körper, der geht ins Grab. Ja. Das kann ich euch an Dutzenden von Stellen der Schrift beweisen. Du kannst höchstens laufen bis in den Friedhof, bis in den Kirchhof, bis ans Grab. Und dann ist aus. Dann ist aus. Keiner kann ihm entrinnen. Er trägt das alles, was trägt er bis zum Ziel der Bestimmung. Wenn ich meinem Kind was sage, meint er eben einem kleinen Kind ein Buch und sagt, trage mal das Buch dahin, auf den Tisch. Und trage mal hier die Teller hinaus zur Mutter in die Küche. Dann weiß das Kind, dass es das halten soll und unterwegs sich fallen darf. Ich sage dann manches Mal im Spaß, höchstens einmal fallen lassen, wenn so ein Stoßteller hat. Ja. Aber das lässt das Kind nicht fallen, wenn es einigermaßen geschickt ist. Glaubt ihr, Gott lässt was fallen? Glaubt ihr, Gott bringt das all, von dem es heißt, der trägt ist und der erträgt ist? Er hat es geschaffen. Er bringt es nicht zum Ziel. Aber es kommt darauf an, ob man als Erstling zum Ziel kommt, durch Gnade, oder ob man zu den späteren Etappen durch Gerichte, durch äonenlange Gerichte geht. Das ist ein großer Unterschied. Darüber will ich jetzt nicht sprechen. Ich fahre fort und sage, sechstens, Christus ist das Haupt. Ich habe neulich schon gesagt, es gibt nach der Schrift eine achtfache Hauptschaft des Christus. Ich will sie jetzt nicht aufzählen. Ich will sie nicht näher in ihren Einzelheiten nach der Schrift darstellen, aber nur so viel. Zu einem Haupt gehört immer ein Leib. Heute sind wir sein Körper. Und wenn wir sein Körper mit ihm, dem Haupt des Christus, vereint sind, dann entsteht ein neues Haupt. Dann bindet diese ganze Körperschaft das Haupt für die Schöpfung, für die anderen. Wir nehmen später der Schöpfung gegenüber die Stellung ein, die Hauptstellung, die jetzt Christus uns gegenüber einnimmt. Das ist das Evangelium des Leibes und des Hauptes. Das ist unerhört. Israel wird das Haupt der Völker sein. Jetzt ist Israel der Schwanz, steht ja geschrieben, du sollst nicht länger der Schwanz der Völker sein. Du sollst das Haupt der Völker werden. So gibt es auch eine Hauptschaft für Israel, eine Hauptschaft auch für Christus und den Christus. Siebtens, er ist der Erstgeborene aus Toten. Das heißt, auch die Toten werden herausgezeugt und herausgeboren. Aber die Toten in ihrer Gesamtheit werden durch den Christus herausgeholt. Und so wie wir erkannt worden sind, Adam erkannte sein Weib und sie gebar. Das heißt erkennen, Lebenszeugen. So wie wir erkannt worden sind, so werden wir erkennen, wenn das Vollkommene gekommen sein wird. Das steht am Schluss von 1. Korinther 13. Das heißt, die Funktion, die Tätigkeit des Zeugen zu gebären, zu erkennen, des liebesmäßigen Neuschaffens durch Hingabe und durch Liebe, die an uns jetzt geschieht, vom Herrn, die werden wir einmal vollziehen am Universum. Das steht geschrieben. Ich kann jetzt ja nur ein paar Linien ziehen. Brüder, welch ein Narr, der Christus ablehnt. Welch ein Narr, wer sich diesen großen, gewaltigen, umfassenden Gottesprogramm voll unsagbarer Freude und Herrlichkeit, denn das, was jetzt in der Niedrigkeit geschieht, in Angst und Not und Jammern, Enttäuschung oder Tod und Sterben und Sünde und Grauen, was jetzt in Niedrigkeit geschieht, wird sich dann später in Herrlichkeit vollenden. Und dem wollen wir uns verschließen. Und diesen Herrn, der uns das vermittelt, der uns das jetzt eröffnet, dass wir schauen, und der unser Herz öffnet, dass wir diese Kräfte empfangen, und der uns dann verwandelt und erklärt, dass wir dann wesenhaft eintreten in den Besitz und Genuss und Dienst dieser Dinge. Brüder, das ist unsere Erwartung, das ist unsere Hoffnung. Christus, der Erstgeborene aus Toten. Achtens, auf dass er in allem den Vorrang habe. Er ist der Vorranghabende in allem. Wir werden ihm gleich sein, jawohl. Aber er hat immer den Vorrang. Er ist immer der Erstgeborene und wird nicht später geboren. Er ist immer das Haupt der Leibesgemeinde. Das Haupt des Universums. Immer das Haupt, immer der Erste, jedes Fürstentums, jeder Gewalt, jeder Kraft, jeder Herrschaft, jedes Namens. Das Haupt und hat damit den Vorrang. Den Vorrang. Und als Neuntes, jetzt kommen noch zwei wunderbare Dinge. Die sind euch alle geläufig. Die kennt ihr alle. Das ist erstens das Wohlgefallen Gottes. Vers 19 besteht darin, dass die ganze Fülle Gottes im Sohne wohnt. Dass Gott sein ganzes Sein und Wesen ohne Abstrich hineingießen den Sohn. Daran hat Gott Freude. Und zehntens, dass er durch diesen Sohn, indem er sein ganzes Wesen, all sein Sein, all seine Herrlichkeit, seine Glorie, seine Kraft, seine Freude, sein Jauchzen, sein Jubel, seine Herrlichkeit, seine Heiligkeit, dass er das hineingießt in den Sohn und durch diesen Sohn das All mit sich selbst aussöhnt. Das ist der Gegenstand der tiefsten Freude Gottes. Das heißt, es bleibt keiner unversöhnt. Es bleibt kein Feind, es bleibt keine Finsternis, es bleibt keine Trennung. Bleibt kein Tod, der Tod wird nicht mehr sein und die Nacht wird nicht mehr sein und Geschrei und Leid werden nicht mehr sein. Und Gott söhnt das All aus, er ist der Versöhner des All und hat an dieser Tatsache seine tiefe und heilige Freude. Und das macht er durch seinen Christus, durch seinen Christus. Das hat begonnen auf Golgatha, de jure, das heißt von rechts wegen ist auf Golgatha alles geschehen. Und dann kam seine Himmelfahrt, ein Siegel auf den Tod, auf die Erlösung. Und dann kommt sein Amt dort oben, sein Gegenwartsamt. Und dann kann als Träger des Weltalls, und dann kommen seine Zukunftsaufgaben, der Richter des Alls, und der Herrscher des Alls, und der Wiederhersteller des Alls, und der Erstatter des Alls, und der Vollender des Alls. Und alles das wird ausgeführt durch den ganzen Christus, dessen Glieder, dessen Körper wir sein werden. Die Zukunftsämter führt der Herr Jesus Christus nicht mehr allein aus. Das hat er getan in den Vergangenheitsämtern als Schöpfer und als Erlöser. Schon jetzt im Gegenwartsamt als Träger dürfen wir ihm behilflich sein, indem auch wir tragen, was an Leid, an Angst, an Not, an Sorge, an Enttäuschung, an Unrecht auf uns erlegt ist. Das tragen wir zur Ehre Gottes und sind dadurch seine Mitarbeiter vor den unsichtbaren Welten. So, weißt du jetzt, was es bedeutet, wenn du schweigen und lieben und segnen kannst? Weißt du jetzt, was es bedeutet, wenn du Opfer bringen kannst? Weißt du jetzt, was es heißt, wenn du in die Ecke gestellt wirst? Weißt du jetzt, dann bist du ein Mitarbeiter Gottes. Und die Welten schauen erstaunt, die Überwelten, die Licht- und Finsterniswelten schauen erstaunt auf dich nieder. Wir sind ein Theatron, dem Kosmos ein Schauspiel, dem Weltsystem, wie es jetzt ist. Aber in der Vollendung, dann führen wir das alles mit ihm durch. Und nicht der Herr Jesus Christus, sondern der Christus Gottes, das Haupt und die Glieder. Er der erstgeborene Bruder und wir seine Brüder. Er das Haupt und wir die Glieder, der Körper. Wir führen alles aus und durch, was Gott beschlossen hat, und bringen das gesamte Universum in die Aussöhnung, dass keine Nacht und kein Grauen mehr sein wird. Und daran hat Gott seine volle Freude. Und das ist der Christus, wie er uns gezeigt wird in Kolosser 1, 12 bis 20. So groß ist dein Herr! Und nun kehre ich zum Anfang zurück und schließe damit. Fange an, mit Freuden Dank zu sagen, dass die Dinge, die ich eben in wenigen Strichen zu zeichnen versuchte, dass die Realität, dass die Wirklichkeit sind, dass sie dein Leben jetzt schon durchpulsen, beglücken und erfüllen und überströmend machen. Fange an, dafür zu loben und zu danken, auch ohne Gefühl, auch wenn du noch nicht alles verstehst. Fange an zu danken und zu loben und zu preisen, und die Kräfte der zukünftigen Welt werden dein Leben verklären und beseligen und dich unsagbar glücklich machen. Gelobt sei der Herr, der das verheißen hat und der das weit über alle menschlichen Maßstäbe, über unser kühnstes Bitten und Verstehen hinaus auch tun wird, zu seiner Ehre.
und zu seinem Ruhme. Amen.